شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Der Mensch durchlebt in seiner gesamten Existenz sechs Phasen. Die erste Phase ist Alamul Arwah oder Alamul Dhar, das Dasein oder die Phase der Existenzen der Seelen, bevor der Mensch geboren wird auf diese Welt. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist Alamul Arham, das heißt die Welt oder die Phase der Geburt, beziehungsweise die Phase, wo der Mensch noch im Bauch seiner Mutter verweilt, diese 9 Monate. Das ist die zweite Phase in der Existenz eines Menschen. Die dritte Phase ist Alamul Dunya, das heißt die Welt, das Diesseits, in der er lebt, wo er geboren wird, bis zum Tode. Danach kommt Alamul Barzakh, die Zwischenwelt. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, wie der Koran sagt. Nach dieser Welt, nach dieser Phase, in der wir uns gerade befinden, das heißt, wir alle befinden uns derzeit in dieser dritten Phase, in der Phase des Diesseits, der Dunya. Nach dieser Phase kommt Alamul Barzakh, die Zwischenwelt oder die Grabeswelt. Nach dieser Phase kommt die Wiederauferstehung, Al-Mahshar, Al-Hisab, das Gericht, das göttliche Gericht, die Wiederauferstehung. Und die sechste und letzte Phase ist dann letztendlich das, wo der Mensch ewig verbleiben wird, sei es im Paradies oder sei es im Höllenfeuer. Und darüber werden wir inshallah ausführlich sprechen. Das sind also die sechs Phasen, die jeder Mensch, die jede Existenz so gesehen durchlebt. Unsere Vortragsreihe knüpft an dem Punkt, wo das Diesseits aufhört, wo die dritte Phase aufhört und die vierte Phase beginnt. Das heißt, dort knüpft oder dort setzt unsere Vortragsreihe an und dort beginnt unsere Vortragsreihe, die wir letzte Woche Sonntag gestartet haben, wo wir gesagt haben, diese erste Stufe, die der Mensch durchlebt, bevor er zum Jenseits übergeht, bevor er zu Alam Barzakh übergeht, das ist Al-Ihtidar, die Anwesenheit, die letzten Zustände des Menschen im Diesseits, bevor er stirbt. Wir haben also in der ersten Lektion letzte Woche über diesen Zustand gesprochen, über Al-Ihtidar gesprochen. Wir haben gesagt, dass der Mensch diese letzten Phasen, die er durchlebt, dass diese schwierige Phasen für den Menschen sind und dass der Teufel, das Iblis, la'anahullah, dort anwesend sein wird und versuchen wird, mit größtmöglicher Kraft, mit größtmöglichen Anstrengungen, wird er versuchen, den Glauben vom Menschen zu entziehen, damit er als Ungläubiger stirbt, wal'iyadhu billah. Das heißt, dort wird Iblis den Menschen noch einmal bestimmten Versuchungen aussetzen, ihm Versprechungen machen, falsche Versprechungen machen, damit der Gläubige als Ungläubiger verstirbt. Oder damit derjenige, der an Gott glaubt, dass von ihm der Glaube entzogen wird und dass er als Ungläubiger stirbt. Und wir haben gesagt, dieser Zustand ist schwierig, diese Versuchungen werden schwierig sein für denjenigen, der sein gesamtes Leben so verbracht hat, indem er immer Ja zu Iblis gesagt hat. Derjenige, der sein gesamtes Leben Ja zu Iblis gesagt hat, wird auch in diesen letzten Augenblicken in seinem Leben auch Ja zu Iblis sagen. Aber derjenige, der sein gesamtes Leben Nein zu Iblis gesagt hat und der seine Seele darauf trainiert hat, Nein zu Iblis zu sagen, der wird auch in diesen letzten Augenblicken Nein zu Iblis sagen und den Glauben behalten und als Liebender der Ahlul Bayt salatullah wa salam alayhim dann versterben. Weil, wie es in den Überlieferungen heißt, man mata ala hubbi Muhammadin wa ali Muhammad, mata shahida. Wer auf der Liebe von Muhammad wa al Muhammad verstirbt, der stirbt als Märtyrer. Aber viele denken, wenn ich jetzt ein Liebender der Ahlul Bayt bin und jetzt sterbe, dann bin ich ein Märtyrer. Nein. Die Sache ist die, dass du diese Liebe im Tod beibehalten musst, dass diese Liebe vorher nicht von dir entzogen wird. Und wie kann sie entzogen werden? Wenn du diese Prüfung von Iblis, la'anullah, nicht bestehst. Dann stirbst du nicht auf der Liebe von Muhammad wa al-Muhammad. Dann kann es sogar sein, wal-iyadu billah, dass du nicht mehr auf dem Glauben, auf dem Islam stirbst, sondern dass der Glaube von dir komplett entzogen wird. Das heißt, diese letzten Stufen oder diese letzte Phase im Diesseits, die der Mensch durchlebt, ist eine extrem wichtige und eine extrem, extrem entscheidende Phase, die der Mensch durchlebt. Und dazu kommen wir inshallah auch noch. In dieser Phase werden dann auch wird es für manche Gläubige erschwert werden, weil es als Sühne für die Sünden dann quasi gilt, als Kafara für die Sünden. Ja, wie wir wissen, der Mensch, der Gläubige, der Muslim, der Gläubige, der jedoch Sünden hat, der wird in dieser Welt teilweise für seine Sünden bestraft, beziehungsweise von den Sünden gereinigt, indem er Krankheiten bekommt, indem er bestimmte Erschwernisse und Prüfungen bekommt. Oder aber, wenn diese noch nicht in der Dunya getilgt wurden, seine Sünden, und diese mitgenommen werden, dann ist die erste Phase, wo der Gläubige dann auch für seine Sünden eine Kafara leistet, eine Sühne leistet oder für seine Sünden bestraft wird, dann die Erschwernisse im Tod. Aber genauso wie Iblis, la'anullah, zum Zeitpunkt des Todes anwesend sein wird, haben wir auch diverse Überlieferungen der Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alayhim, dass auch die Ahlul Bayt selber zum Zeitpunkt des Todes anwesend sein werden. Und was es mit dieser Begebenheit auf sich hat oder mit dieser Tatsache auf sich hat, darüber wollen wir inshallah in der heutigen Lektion sprechen, nämlich über die Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes. Und das ist erstmal im ersten Moment eine sehr erfreuliche Nachricht. Wer von den Liebenden von Muhammad wa al-Muhammad salatullahi wassalamu alayhim wünscht sich nicht, zum Zeitpunkt des Todes den Gesandten Gottes vor sich zu sehen, Imam al-Hussein vor sich zu sehen, Fatima al-Zahra, Imam Amir al-Mu'minin, Imam al-Hassan, die restlichen Imame vor sich zu sehen. Aber über dieses Thema muss natürlich gesondert gesprochen werden. Wie können wir die Imame der Ahlul Bayt a.s. sehen? Beziehungsweise wir gehen inshallah diese Punkte durch, indem wir uns erstmal die Frage stellen, diese Überlieferung, die wir haben über die Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes, welche Art von Überlieferung entspricht das? Sind diese Überlieferungen authentisch? Sind sie weniger authentisch? Sind sie mutawatirer? Sind sie Khabar Ahad, das heißt Überlieferungen, die nur einzelne Überlieferer haben? Welche Art von Überlieferung ist das? Danach wollen wir uns einige Überlieferungen anschauen, was die Imame der Ahlul Bayt, salatullahi wassalamu alayhim, über die Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes gesagt haben. Danach wollen wir über die Art und Weise dieser Anwesenheit sprechen. Haben wir darüber Informationen, haben wir keine Informationen? Das heißt, was bedeutet es, wenn wir sagen, dass die Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes anwesend sein werden? Werden sie körperlich anwesend sein? Werden sie seelisch anwesend sein? Welche Ursachen wird ihre Anwesenheit haben? Wieso werden sie beim Tod eines Menschen anwesend sein? Und wir werden auch in den Überlieferungen feststellen, dass sie nicht nur bei den Gläubigen anwesend sind, sondern bei jeder Seele, die entnommen wird, werden die Ahlul Bayt alayhim salam anwesend sein. Und darüber werden wir inshallah genauer sprechen. Also, was sind die Ursachen ihrer Anwesenheit? Danach wollen wir nochmal näher auf die Beweise ihrer Anwesenheit gehen, einen logischen, rationalen Beweis anführen, wieso es unbedingt notwendig sein muss, dass die Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes bei Menschen anwesend sind. Danach wollen wir einige Antworten auf gängige Behauptungen liefern und uns dann im Anschluss die Frage stellen, findet diese Anwesenheit im Diesseits statt oder findet sie im Barzach statt? Obwohl wir sagen können, dass es ja weder im Diesseits noch im Barzach ist, sondern es muss noch eine weitere Welt geben, wo diese Anwesenheit der Engel, des Teufels, der Ahlul Bayt alayhim salam, in welcher Welt findet diese Anwesenheit statt? Das ist also grob unser Thema heute und die Punkte, auf die wir uns inshallah, im Nachhinein beantworten möchten. Die erste Frage, die wir uns stellen möchten, die Art der Überlieferungen, die über die Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes sprechen. Was ist die Art dieser Überlieferung? In der Hadith-Wissenschaft unterscheidet man grob drei Kategorien von Überlieferungen, die man zuordnen kann. Zum einen Überlieferungen, welche einen, zwei oder drei Überlieferer haben, das heißt Riwayat Ahad. Zum anderen Überlieferungen, welche zuverlässig sind, also Riwayat Al-Mustafira. Und drittens Überlieferungen, welche zweifelsfrei bestätigt sind, Riwayat Mutawatira. Diese drei Kategorien kann man grob die Überlieferung einteilen. Und die Gelehrten sagen, die Überlieferung, die wir verwenden, um die Tatsache zu beweisen, dass die Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes beim Verstorbenen anwesend sind, diese fallen entweder unter Punkt 2 oder Punkt 3. Das heißt, dass sie entweder zuverlässig sind oder zweifelsfrei bestätigt. Das heißt, wir befinden uns hier in einem Gebiet, wo es nicht unbedingt Spielraum gibt, dass manche Gelehrte sagen, nein, so eine Anwesenheit gibt es überhaupt nicht und manche sagen, doch, es gibt es. Alle sind sich darüber einig, dass es so eine Anwesenheit der Ahlul Bayt geben muss und dass es sie gibt und weil diese Überlieferungen zu diesem Thema extrem zuverlässig und stark sind. Allama al-Majlisi sagt beispielsweise in seinem Werk Bihar al-Anwar, wisse, dass die Berichte, welche bestätigen, dass der Gesandte Gottes und seine Ahlul Bayt am Zeitpunkt des Todes anwesend sind, allesamt zuverlässig sind. Ja, in seinem Werk Bihar al-Anwar, Band 6, Seite 200 bis Seite 201. Weil der Punkt dahinter, der dahinter steckt, ist, dass der Mensch seine Glaubensüberzeugungen nicht auf schwache Ahadith aufbauen kann. Das heißt, wenn wir an etwas glauben oder wenn wir unsere Glaubensgrundsätze an etwas festmachen, dann muss dieses Thema extrem stark verankert in den Quellen sein. Das heißt, sie müssen zuverlässig sein, sie müssen im besten Fall sogar mutawater sein, sodass wir unsere Glaubensüberzeugung daran anlehnen können. Das heißt, wir sehen also, die Überlieferungen, die über dieses Thema sprechen, sind zuverlässig. Mindestens zuverlässig, wenn nicht sogar mutawater, also extrem zuverlässig oder zweifelsfrei bestätigt. Im Folgenden möchten wir nun einige Überlieferungen zu diesem Thema anschauen. Und zwar, ich werde jetzt nicht immer die Quellen mit angeben. Wir haben eine eigene PDF zu dem Thema, wo jede einzelne Quelle mit Seitenanzahl, mit Auflage, Autor und so weiter, Buch, Seite, alles darin vorhanden ist. Das ist auf unserer Website angegeben. Das heißt, ich werde die Überlieferung vorlesen, sagen höchstens, in welchem Werk das vorhanden ist. Und die genaue Quelle können die Geschwister dann von der PDF dann ablesen. Ich werde es inshallah auch in der Videobeschreibung dann entsprechend verlinken. Von Imam Al-Baqir a.s. wird berichtet, dass er sagte, der Gesandte Gottes Muhammad s.a.w. sagte, bei demjenigen, der meine Seele in seiner Hand hält, also der Prophet s.a.w. schwört, er sagt, bei demjenigen, der meine Seele in seiner Hand hält, keine Seele wird ihren Körper verlassen, außer, dass sie von den Früchten des Paradieses ist oder vom Baum Al-Zaqqum, das ist ein Baum in der Hölle. Wenn die Seele den Todesengel sieht, so sieht sie auch mich und Ali und Fatima und Hassan und Hussein. Hat die Seele uns geliebt, so sage ich, o Todesengel, erleichtere es ihm. Denn er liebte mich und meine Ahlul Bayt, alaihimussalam. Hat die Seele uns gehasst, so sage ich, o Todesengel, erschwere es ihm, denn er hat mich und meine Ahlul Bayt erzürnt. In Bihar al-Anwar ist diese Überlieferung zu finden. Wir sehen also, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, er sagt nicht, jede Seele eines Muslim, jede Seele eines Schiiten, jede Seele eines so und so. Er sagt, keine Seele wird ihren Körper verlassen, außer dass sie von den Früchten des Paradieses ist oder von den Früchten des Zaqqum. Und wenn die Seele den Todesengel sieht, sieht sie auch mich und Ali und Fatima und Hassan und Hussein a.s. Das heißt, dieser Aspekt der Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes betrifft jede Seele, die den Körper verlässt. Nicht nur die Muslime, nicht nur die Schiiten, sondern wirklich jeden Menschen, der stirbt, wird die Ahlul Bayt a.s. sehen. Genauso wie der Todesengel anwesend ist, so sind auch die Ahlul Bayt a.s. anwesend. Und entweder sagen sie zum Todesengel, greif härter durch, oder sie sagen, lass von ihm ab, verschone ihn. Je nachdem, wie der Verstorbene dann ist. Von Imam Rida a.s. wird über seine Vorväter überliefert, dass er sagte, Ali ibn Abi Talib sagte, wer mich liebt, der wird mich am Zeitpunkt seines Todes auf eine schöne Art und Weise sehen. Und wer mich erzürnt oder wer mir zürnt, der wird mich am Zeitpunkt seines Todes auf eine unschöne Art und Weise sehen. Das heißt, wir sehen hier, dass diejenigen, die Imam Amir al-Mu'minin, die ihm wohlgesonnen sind, die zu seinen Liebenden, zu seinen Anhängern gehören, die werden auch Imam Amir al-Mu'minin auf eine schöne Art und Weise sehen, sodass sie sich erfreuen, sodass es ihnen Freude im Herzen bereitet. Aber diejenigen, die gegen Imam Amir al-Mu'minin a.s. gearbeitet haben, werden Imam Amir al-Mu'minin auf eine Art und Weise sehen, sodass Schrecken auf ihre Herzen kommt, sodass sie Furcht in ihre Herzen dann verspüren werden, wenn sie ihn sehen werden. Und von Jabir wird überliefert, dass Imam al-Baqir a.s. folgenden Vers kommentierte. Der Heilige Koran sagt, es ist keiner unter dem Volk der Schrift, der nicht von seinem Tod daran glauben wird und am Tage der Auferstehung werden sie Zeuge wieder sie sein. Und der Imam sagte zu diesem Vers, der in Surah 4, Vers 159 ist, Imam al-Baqir sagte, es gibt keinen einzigen von den gesamten Religionen, der stirbt, außer dass er den Gesandten Gottes und den Fürsten der Gläubigen sieht, seien es die Ersten oder die Letzten. Das heißt, auch hier gilt nicht jemand, beispielsweise der vor Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, vor dem Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi starb, dass er ihn dann nicht dort sehen wird. Nein, auch von den Ersten bis zu den Letzten, jeder, der stirbt, wird sie sehen. Und wir sehen also, dass sowohl die Leute von Ahl Kitab als auch diejenigen, die keiner Religion angehören, jede Seele wird diese Anwesenheit dann sehen. Genauso wie Imam Amir al-Mu'minin a.s. sagte, bei Allah, niemals wird ein Diener mich erzürnen und mit dem Hass zu mir sterben, außer dass er mich beim Zeitpunkt seines Todes auf eine unschöne Art und Weise sehen wird. Und niemals wird ein Diener mit der Liebe zu mir sterben, außer dass er mich auf die schönste Art und Weise sieht. Und dies kommentierte dann Abu Ja'far a.s., Imam al-Baqir a.s., ja, und der Gesandte Gottes wird zu seiner Rechten stehen. Diese und viele, viele weitere Überlieferungen, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, diese und viele weitere Überlieferungen machen uns deutlich, dass sobald der Mensch stirbt, und wir reden nicht nur von Muslimen oder von Schiiten, dass sobald ein Mensch stirbt, er den Gesandten Gottes und die Ahlul Bayt alaihim salam sehen wird, genauso wie er den Todesengel und seine Helfer sehen wird. Das heißt, über diesen Punkt sind sich alle einig, dass eine Anwesenheit stattfindet. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den es keine Einigkeit gibt, beziehungsweise über den man tiefgründiger nachdenken und forschen muss. Wie ist denn die Art und Weise dieser Anwesenheit? Wie ist die Anzahl dieser Anwesenheit? Und hier gehen die Meinungen der Gelehrten diesbezüglich auseinander. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch stirbt, wird er wirklich den Gesandten Gottes so in seiner Form sehen? Wird er Ali ibn Abi Talib so in seiner Form sehen? Wird man sie mit den Augen quasi wahrnehmen können? Wird man sie mit der Seele wahrnehmen können? Oder ist vielleicht mit der Anwesenheit das so gemeint, dass ihre Barmherzigkeit, ihre Fürsprache anwesend sein wird und so weiter? Das heißt, über die Art und Weise ihrer Anwesenheit, da gehen die Meinungen der Gelehrten auseinander. Alama al-Majlisi sagt, was jedoch die Art und Weise ihrer Anwesenheit anbelangt, so besteht keine Notwendigkeit, danach zu forschen, und es ist ausreichend, an das zu glauben, was uns die zuverlässigen Überlieferungen berichtet haben. Alama al-Majlisi sagt also in dem Fall, die Überlieferungen sagen uns, sie sind anwesend, aber wir brauchen jetzt nicht danach zu forschen, wie die Art und Weise ihrer Anwesenheit sein soll. Das ist etwas, was uns verborgen ist. Und dieses Kapitel schließen wir quasi, aber wir glauben an das, was die Überlieferungen uns gesagt haben. Manch einer mag sagen, okay, diese Meinung schließe ich mich an. Manch einer mag sagen, nein, ich verschließe kein Kapitel, solange ich die Möglichkeit habe zu forschen. Solange es heutzutage noch Gelehrte gibt, die forschen, kann man dieses Thema weiterhin natürlich diskutieren. Das heißt, über die Art und Weise der Anwesenheit gibt es keine Einigkeit in diesem Punkt. Aber Einigkeit gibt es bezüglich dem Grund der Anwesenheit. Weshalb stirbt ein Mensch und die Ahlul Bayt alaihim salam sind bei ihm anwesend? Weshalb stirbt der Gläubige und die Ahlul Bayt alaihim salam sind bei ihm anwesend? Und hier machen die Überlieferungen deutlich, dass der Grund dafür eigentlich sehr einfach ist. Nämlich, dass der Gläubige, sobald er stirbt, er sich in eine neue Welt begibt. Eine Welt, die für ihn komplett fremd ist. Eine Welt, wo er Furcht hat, wo er Angst hat, wo er sich von allem trennt, was er kennt und was er liebt. Stellt euch vor, man reißt euch heute plötzlich von einem Ort und bringt euch zu einem komplett fremden Ort, wo ihr niemanden kennt, wo ihr den Ort nicht kennt, wo ihr keine Freunde habt, wo ihr keine Familie habt. Ihr seid dort komplett alleine. Der Mensch verabscheut diesen Zustand des Alleineseins. Der Mensch verabscheut es, in einem Ort zu sein, den er nicht kennt, wo er keine Freunde hat, wo er keine Familie hat. Wie ist es dann, wenn der Mensch von dieser Welt, von der Dunya, von seiner Familie, von seinen Freunden, von dem Ort, den er kennt, plötzlich entrissen wird zu einer komplett neuen Welt, wo er niemanden hat, wo er die Welt nicht kennt, wo er neue Gesetzmäßigkeiten hat, neue Gesetzmäßigkeiten findet. Der Mensch wird also hier Schrecken und Furcht verspüren. Er wird sich einsam fühlen, er wird Angst haben. Und die Imame der Ahlul Bayt alaihim salam sagen, die Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes bei den Gläubigen ist dafür, dass sie diese Einsamkeit nehmen, dass sie diese Furcht von den Gläubigen nehmen, dass der Gläubige keine Angst und keine Furcht verspürt, wenn er verstirbt. Das gilt aber nicht für jeden, wie wir gesehen haben, nämlich dass derjenige, der entgegen der Ahlul Bayt alaihim salam gearbeitet hat, dass die Anwesenheit der Ahlul Bayt in dem Fall keine Erleichterung für ihn darstellt, sondern für den Gläubigen, für den Muslim, der Gläubige, der auf dem Weg von Muhammad und al-Muhammad alaihim salam ist, der sein Leben dem Islam hingegeben hat, für den wird der Tod angenehm sein. Für den wird der Tod nicht furchterregend sein. Wieso? Weil die Ahlul Bayt alaihim salam bei ihm sein werden. Und hier machen die Gelehrten ein schönes Beispiel. Sie sagen, genauso wie ein Kind, das mit seinen Eltern im Markt ist Und plötzlich verliert das Kind seine Eltern. Das Kind ist plötzlich alleine, hat seine Eltern verloren. Das Kind fängt an zu weinen, es fühlt sich einsam, es hat Angst. Aber wenn es dann plötzlich seine Eltern wieder sieht, dann verspürt das Kind innere Ruhe, Frieden, dann hört es auf zu weinen, dann geht es zu den Eltern, hält die Hand fest und bleibt bei den Eltern. Der Gläubige verhält sich zu den Ahlul Bayt alayhim salam so, wie ein Kind sich zu seinen Eltern verhält. Wenn wir also Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi sehen und um uns herum sind die Schrecken des Todes und wir sehen plötzlich Imam Abi Abdullah al-Hussein alaihi salam vor uns. Kann noch ein Liebender, ein Gläubiger Angst verspüren, wenn vor ihm Imam al-Hussein alaihi salam ist? Kann ich mir schwer vorstellen. Kann jemand Angst verspüren, wenn vor ihm Imam Amir al-Mu'minin alaihi salam ist, der ihn mit einem Lächeln empfängt? Kaum ein Liebender und Gläubiger wird Angst verspüren. Im Gegenteil, wir werden inshallah Überlieferungen lesen, wo dem Gläubigen dann gesagt wird, möchtest du zurück zur Dunya? Und der Gläubige sagt, was will ich mit der Dunya? Hier ist Ali ibn Abi Talib, hier ist Imam al-Hussein a.s., hier ist Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Die Dunya habe ich schon vergessen, lasst mich hier bleiben. Genauso Überlieferung, die wir inshallah auch später anbringen werden, dass wir, wenn Imam al-Hujja ajallahu faraj al-Sharif erscheint, gibt es ja Tote, die mit ihm auferweckt werden, die seine Ansar sind. Zu manchen Gläubigen wird beispielsweise auch gesagt, möchtet ihr mit dem Imam auferweckt werden, möchtet ihr mit dem Imam auferstehen? Manche sagen ja, um den Imam a.s. zu Diensten zu sein. Andere werden sagen nein, wir haben keinen Bedarf mehr für das Dunya. Jetzt, wo wir die Realität, die göttliche Realität gesehen haben, möchten wir hier bleiben. Wir haben keinerlei Bedürfnis mehr nach der Dunya. Wir sehen also, der Gläubige, wenn er stirbt, wird Angst verspüren, aber sobald die Ahlul Bayt alayhim salam bei ihm sind, wird diese Angst von ihm genommen und er wird dann in einem guten und angenehmen Zustand diese Welt verlassen. Weil der Mensch durchlebt drei Phasen, wo es besonders schwierig für ihn sein wird. Drei Stufen, die der Koran erwähnt, die besonders schwierig für den Menschen sein werden. Der Tag seiner Geburt, der Tag seines Todes und der Tag seiner Wiederauferstehung. Deswegen sagt der Koran über Zakaria und über Isa alayhi salam, Affon über Yahya und über Isa alayhi salam, sagt der Koran, wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'ath hayya. Friede war über ihn am Tag, da er geboren ward und am Tag, an dem er starb, und Friede sei über ihn am Tag, da er wieder zum Leben erweckt wird. Wieso erwähnt der Koran ausgerechnet diese drei Zustände? Weil diese drei Zustände die schwierigsten Zustände, die drei schwierigsten Zustände sind, die der Mensch durchleben wird. Ein Zustand haben wir alle schon hinter uns, Alhamdulillah, das war die Geburt. Jetzt bleiben nur noch zwei Zustände, die wir inshallah überstehen müssen. Genauso über Isa alayhi salam, dass er sagte, wassalamu alayya yawma wulidta wa yawma amuta wa yawma ub'athu hayya. Auch diese drei Zustände nennt Isa alayhi salam. Imam Rida salatullahi wassalamu alayhi sagt, drei Situationen werden auf den Menschen am furchteinflößendsten sein. Das ist das, was wir jetzt erwähnt haben. Der Tag, an dem er den Bauch seiner Mutter verlässt und das Diesseits erblickt. Der Tag, an dem er stirbt und die Leute des Jenseits sieht. Und der Tag, an dem er aufersteht und Gesetzmäßigkeiten sehen wird, die er vom Diesseits nicht kennt. Und aus diesem Grund sandte Allah seinen Frieden auf Yahya in diesen drei Situationen. Und dann hat der Imam diese Verse erwähnt, die wir jetzt vorhin genannt haben. Also zusammengefasst können wir sagen, die Anwesenheit der Ahlul Bayt zum Zeitpunkt des Todes beim Gläubigen führen dazu, dass ihm Sicherheit gegeben wird, dass ihm Frieden gegeben wird und dass es weniger oder dass die Gesamtsituation weniger angsteinflößend auf ihn wirken wird. Von Abu Basir, auch eine etwas längere Überlieferung, aber ich finde, diese Überlieferung ist wirklich sehr, sehr wichtig und schön, dass ich mir vorgenommen habe, diese in diesem Vortrag mit einzubauen. Eine etwas längere Überlieferung von Abu Basir über Imam As-Sadiq, salatullahi wasalamu alayhi, wird berichtet, dass er ihn fragte, Abu Basir fragte Imam As-Sadiq, möge ich dir geopfert werden? Verabscheut der Gläubige das Austreten seiner Seele beim Zeitpunkt des Todes? Abu Basir, wie wir gesagt haben, ein Gefährte von Imam As-Sadiq a.s., trat zu Imam As-Sadiq ein und fragte ihn, eine Frage, die uns alle interessiert, verabscheut der Gläubige das Austreten seiner Seele zum Zeitpunkt des Todes? Weil jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise Angst vor dem Tod. Er verspürt Angst vor dem Tod, er denkt ungern an den Tod, weil es etwas für ihn Unheimliches darstellt. Jetzt schaut, wie Imam As-Sadiq a.s. den Gläubigen beschreibt hinsichtlich der Seele des Gläubigen, die seinen Körper verlässt. Der Imam sagte, nein bei Allah. Der Gläubige verabscheut also nicht das Austreten seiner Seele. Und Abu Basir fragte ihn, wie kann das sein? Und der Imam sagte, wenn der Zeitpunkt des Todes für den Gläubigen heranbricht, so werden der Gesandte Gottes und seine Familie anwesend sein. Und diese sind der Fürst der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, Fatima, Hassan, Hussein sowie die restlichen Imame. Ebenso anwesend sind Jibrail und Mikail und Israfil und Israel, der Friede Gottes sei mit ihnen. So dann wird der Fürst der Gläubigen a.s. sagen, O Gesandter Allahs, er gehörte zu denjenigen, die uns geliebt und befolgt haben, so liebe auch du ihn. Und da wird der Gesandte Gottes dann sagen, O Jibrail, er gehörte zu denjenigen, die Ali und seine Nachfahren geliebt haben, so liebe auch du ihn. Und Jibrail a.s. wird dann daraufhin das Gleiche zu Mikail und Israfil sagen. Anschließend werden sie gemeinsam zum Todesengel gehen und sagen, er gehörte zu denjenigen, die Muhammad und seine Familie geliebt haben und die Ali als seinen Nachfahren befolgt haben. So erleichtere es ihm. Wir sehen also diese Stufen, wir sehen also auch diese Überlieferung. Anna Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Es ist, als wolle diese Überlieferung nochmal darauf deutlich oder nochmal deutlich machen, der Schlüssel zu Rasulullah ist Ali ibn Abi Talib, salatullahi wasalam alayhi. Imam Amir al-Mu'minin wird zu Rasulullah gehen und sagen, O Rasulullah, er gehörte zu unseren Liebenden, er gehört zu denjenigen, die uns befolgt haben, er gehörte zu meiner Schia. So erleichtere es ihm. Das heißt, Ali ibn Abi Talib macht Fürsprache in dem Augenblick bei Rasulullah. Rasulullah geht zu den Engeln und sagt ihnen, seid sanft zu dem Verstorbenen, seid angenehm zu dem Verstorbenen. Und bis diese Nachricht zum Todesengel kommt und er dann sagt, er gehört zu denjenigen, die Muhammad und seine Familie geliebt und Ali als seinen Nachfahren befolgt haben, so erleichtere es ihm. Und dann wird der Todesengel sagen, bei demjenigen, der euch auserwählt hat, und der Muhammad für das Prophetentum erwählt hat und seine Botschaft anvertraut. Ich werde sanfter zu ihm, also zu dem Verstorbenen. Ich werde sanfter zu ihm sein als ein Vater zu seinem Kind. Und nachsichtiger als ein nachsichtiger Bruder. Der Todesengel wird dem Gläubigen sagen, O Diener Gottes, ist dir die Erlösung ereilt? Und er wird antworten, ja. Und der Todesengel fragt weiter, durch was ist dir die Erlösung ereilt? Und der Gläubige wird sagen, durch meine Liebe zu Muhammad und seiner reinen Familie. Salatullahi wasalamu alayhim. Durch meine Liebe zu Muhammad und seiner Familie und durch meine Anhängerschaft zu Ali ibn Abi Talib und seinen Nachfahren. Und der Todesengel wird daraufhin sprechen, was du befürchtet hast, vor dem hat dich Allah subhanahu wa ta'ala befreit, verschont. Du hattest Angst vor dem Tod, du hattest Angst vor den Schrecken, du hattest Angst vor der Einsamkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat all dies von dir verschont. Was du befürchtet hast, vor dem hat dich Allah bewahrt. Und was du dir gewünscht hast, das hat dir Allah gewährt. Öffne deine Augen und siehe, was du hast. Und dann berichtet die Überlieferung, dann wird der Gläubige seine Augen öffnen und sieh die Ahlul Bayt einzeln vor sich sehen. Es wird zu ihm ein Tor zum Paradies geöffnet und er schaut zu ihr. Dann wird zu ihm gesprochen, dies ist es, was Allah für dich vorgesehen hat. Und diejenigen, die Ahlul Bayt sind deine Anvertrauten. Wünschst du dir, bei ihnen zu verbleiben oder zum Diesseits zurückzukehren? Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn der Gläubige dann aufwacht, das Paradies vor sich sieht, die Ahlul Bayt alayhim salam vor sich sieht, was will er noch mit dieser Dunya? Er wird dann gefragt, willst du hier bleiben oder willst du zur Dunya zurückkehren? Und der Gläubige antwortet, ich habe keinen Bedarf mehr für das Diesseits und die Rückkehr zu ihr. Und da wird ein Rufer aus dem Thron Allahs rufen, wobei der Gläubige und alle Anwesenden dies hören werden. O du beruhigte Seele. Und hier kommt dieser Vers. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Aber mit einem Zusatz, als wolle hier diese Überlieferung eine Interpretation noch hier mit hineinführen. O du beruhigte Seele, welche ihre Ruhe durch Muhammad und seinen Nachfolger und Nachfahren erlangt hat, kehre zurück zu deinem Herrn, befriedigt mit der Wilaya, zufrieden mit dem Lohn, so tritt denn ein unter meine Diener mit Muhammad und seiner Familie und tritt ein in mein Paradies ohne Mängel. Eine wirklich sehr schöne Überlieferung, wie ich finde, die den allgemeinen Zustand des Gläubigen beschreibt, wenn er verstirbt. Und die Anwesenheit der Ahlul Bayt alayhim salam zum Zeitpunkt des Todes beschreibt und wie sie ihm den Tod erleichtern. Aber hier muss an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betont werden. Nicht derjenige ist ein Liebender von Muhammad wa al-Muhammad, der sich nur als Liebender bezeichnet. Die Liebenden von Muhammad wa al-Muhammad sind diejenigen, die ihre Liebe mit ihren Taten bestätigen. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Der Koran setzt diese Bedingung ganz klar fest. Er sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Das heißt, die Liebe alleine reicht nicht aus. Zu sagen, ich liebe den und den, aber man handelt genau entgegengesetzt zu Muhammad wa al-Muhammad, das ist nicht die Liebe, die gewünscht ist. Diese Liebe wird durch die kleinste Erschwernis sofort vom Gläubigen entzogen. Diese Liebe, die nur oberflächlich ist, die keine tiefen Wurzeln geschlagen hat, sobald der Todesengel kommt und du Angst verspürst, wirst du alles vergessen, was du vorher gewusst hast. Wirst du alles vergessen und nichts mehr sagen können. Weil diese Liebe, die du hattest, nur oberflächlich war. Sie war nur auf deiner Zunge. Sie war nicht in deinem Herzen drin. Die Liebe, die Wurzeln schlägt in deine Herzen, das ist eine Liebe, die das Drücken des Grabes überbrückt, die die Befragung von Munkar und Nakir überlebt, die gesamte Barzach-Zeit überlebt. Das ist eine wahre Liebe, die wirklich standhaft und fest in den Herzen der Gläubigen ist. Von Ibn Sinan wird berichtet, dass Abi Abdullah Sadr a.s. sagte, es stirbt kein Anhänger von uns, der unsere Feinde verabscheut, außer dass der Gesandte Gottes und Ali und Hassan und Hussein anwesend sind. Sie sehen ihn und verkünden ihm das Gute. Ist er jedoch kein Anhänger von uns, so sieht er sie und erschreckt sich. Und der Beweis hierfür ist die Aussage von Imam Amir al-Mu'minin a.s. zu Harith al-Hamadani, Ya Harith man mate yarani. Eine ganz bekannte Überlieferung von Imam Amir al-Mu'minin a.s. zu einem seiner Gefährten, Harith al-Hamadani, er sagte, Ya Harith al-Hamadan man mate yarani. Wer stirbt, der wird mich sehen. Jetzt wollen wir aber zu einem logischen Beweis kommen, weshalb die Ahlul Bayt alayhim salam beim demjenigen, der gerade am Sterben ist, anwesend sein müssen. Was sind die Beweise dafür? Sowohl der Heilige Koran als auch die Überlieferung der Ahlul Bayt haben uns dies deutlich gemacht, dass die Ahlul Bayt alayhim salam Zeugen über die Taten der Menschen sein werden. Wie es in den Überlieferungen heißt, dass Imam al-Mahdi al-Muntawar, ajallahu farajahu al-Sharif, dass ihm unsere Taten an jedem Freitag offenbart werden. An jedem Freitag werden die Taten der Schia von Imam al-Muntawar, ajallahu farajahu al-Sharif, beziehungsweise die Taten der gesamten Menschheit, werden ihm offenbart. Und er wird lächeln und glücklich sein über die guten Taten, die wir verrichten, und er wird traurig sein über die schlechten Taten, die wir verrichten. Das heißt, an dieser Stelle kann jeder von uns hat die Möglichkeit, Imam al-Mahdi al-Muntawar, ajallallahu farajahu al-Sharif, glücklich zu machen, indem er gute Taten verrichtet. Weil wenn der Imam diese Taten dann sieht, wird er lächeln und sich erfreuen aufgrund dieser guten Taten, die wir verrichten. Aber die Imame der Ahlul Bayt, der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, sie werden Zeugen über die Taten der Geschöpfe am Tage der Auferstehung sein. Und darüber haben wir auch eine ganze Abhandlung auf unserer Internetseite almusawi.de. Da werde ich inshallah auch verlinken, die Interesse haben zu dieser Abhandlung, dass die Ahlul Bayt die Taten der Menschen sehen werden. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Und sprich, so wirket, macht eure Taten. Allah wird euer Werk sehen und so sein Gesandter und die Gläubigen. In Surah 9, Vers 105. Was ist aber der Grund dafür, wieso die Ahlul Bayt beim Tod anwesend sein müssen? Wenn der Todesengel kommt und die Seele des Gläubigen abberuft oder die Seele des Gläubigen entnehmen will, sei es jetzt der Todesengel oder die Helfer natürlich des Todesengels, so müssen alle Aspekte und die Taten dieses Menschen dem Engel bekannt sein. Das heißt, wir benötigen Zeugen für die Taten dieses Menschen. Das heißt, derjenige, der als Zeuge auftritt hinsichtlich diesem Verstorbenen, der muss über alle Taten Bescheid wissen und nicht nur die oberflächlichen Taten, er muss auch die Absichten kennen und für wen diese Taten gemacht wurden, um diese Tat auch beurteilen zu können. Weil manchmal machen zwei Menschen haargenau die gleiche Tat. Zwei Menschen machen haargenau die gleiche Tat. Die eine Tat aber wird von Gott angenommen und der Mensch wird dafür belohnt und die andere Tat wird von Gott zurückgewiesen. Das beste Beispiel, am 10. Muharram im Jahre 61, hat das Lager von Imam al-Hussein gebetet und das Lager von Umar ibn Sa'ad hat gebetet. Welches Gebet wird angenommen und welches wird zurückgewiesen? Dies ist ganz klar und deutlich. Das heißt, die Gelehrten sagen in dem Fall, die Anwesenheit des Gesandten Gottes und der Ahlul Bayt alayhim salam ist insofern notwendig, dass sie Zeugen über den Verstorbenen sind und seine Angelegenheiten kennen und seine Taten kennen und seine Absichten kennen, sodass sie sagen können, o Todesengel, sei sanft zu ihm, entnimm seine Seele sanft auf eine gute Art und Weise, denn er liebte mich und Ali und die Ahlul Bayt und meine Ahlul Bayt und er hat Gutes vollbracht. Oder aber sie sagen, oh Todesengel, greif hier härter durch, denn er war gegen mich und gegen Ali und gegen die Ahlul Bayt und hat diese und jene Taten gemacht. Das heißt, sie sind Zeugen über den Menschen zu jener Zeit. Nun mag manch jemand den Einwand erheben, wie kann es denn sein, dass die Ahlul Bayt alayhim salam zum Zeitpunkt des Todes anwesend sind? Was ist das wieder eine von den Übertreibungen der Schia, der Rafida, wie es so schön heißt? Zum einen sind die Überlieferungen in diesem Fall ganz klar und deutlich. Und manch einer mag auch sagen, wie kann es denn sein, dass die Ahlul Bayt an mehreren Zeiten gleichzeitig da sind, an mehreren Orten gleichzeitig da sind, wenn jetzt jemand hier stirbt und jemand 5000 Kilometer weiter zur gleichen Zeit stirbt, wie können sie an beiden Orten gleichzeitig da sein? Die Gelehrten antworten hier, das ist so, wie es sich beim Todesengel verhält. Genauso wie der Todesengel hier sein kann, aber auch gleichzeitig an anderen Orten sein kann, um die Seele der Menschen zu entnehmen. Genauso die Ahlul Bayt alayhim salam, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Fähigkeit gegeben hat oder Bilder von ihnen erschaffen hat, dass sie bei dem Verstorbenen dann anwesend sind. Und wie wir aus der Himmelfahrt des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wissen, ist, als er Israel traf, alayhi salam, als er ihn traf, sah er, dass die Dunya, dass die gesamte Dunya wie eine Münze in seiner Hand war. Er konnte sie drehen und wenden, wie er will. Das heißt, er hat einen Gesamtüberblick über diese Dunya und die Leute, die darin sterben. Deswegen ist es kein Problem für ihn. Heute 20 Seelen in Deutschland, morgen 30 oder zur gleichen Zeit 30 Seelen in Australien, dann 500 Seelen in Afrika und so weiter und so fort. Dass der Todesengel über alles Kontrolle hat, über alles Bescheid weiß, denn die Dunya ist wie eine Münze in seiner Hand, wie es in dieser schönen Überlieferung beschrieben wird. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wie manche Gelehrte sagen, Allah subhanahu wa ta'ala erschafft Bilder von der Ahlul Bayt alayhim salam, dass sie beim Verstorbenen dann letztendlich anwesend sind und so Zeugen über ihn sein können. Die letzte Frage, die wir uns stellen möchten, ist, findet die Anwesenheit im Diesseits oder im Jenseits statt? Wir haben gesagt, derjenige, der Muhtawar, derjenige, der die letzten Momente seines Diesseits durchlebt und nun die Ahlul Bayt alayhim salam sieht und den Todesengel sieht und den Teufel sieht, wie er ihn den Glauben entreißen möchte. In welcher Welt befindet sich nun die Seele dieses Menschen? Befindet sie sich noch im Diesseits? Befindet sie sich schon im Jenseits? Die Gelehrten sagen, genauso wie es diese Dunya gibt und genauso wie es Barzach gibt, so gibt es eine Welt dazwischen. Eine Welt zwischen der Dunya und dem Barzach. Das ist eine Zwischenwelt zwischen der Dunya und der Barzach-Welt. Das heißt, wie die Imame es beschreiben, auf der einen Seite befindet sich der Gläubige noch im Diesseits. Das heißt, er sieht seine Verwandten, er hört sie, er kann sie sehen, aber auf der anderen Seite befindet sich ein weiterer Aspekt seiner Seele im Jenseits. Er sieht die Ahlul Bayt, er sieht den Todesengel, er sieht den Teufel und so weiter. Das heißt, mit einem Bein ist er im Diesseits, mit dem anderen Bein ist er schon im Jenseits. Deswegen sieht er seine Verwandten um ihn herum, dass sie weinen, dass sie um ihn trauern, dass sie mit ihm sprechen. Er hört sie, er kann sie wahrnehmen, er sieht sie. Aber wenn er spricht, hören sie ihn nicht. Und er wundert sich, wieso hören sie mich nicht? Ich rede doch gerade hier, ich höre euch, ich sehe euch, wieso hört ihr mich nicht? Das heißt, einige Aspekte nimmt er noch vom Diesseits wahr, andere Aspekte nimmt er schon vom Jenseits wahr. Und manchmal, und das wird über viele Gläubige berichtet, dass sie in diesem Zustand auch wirklich mit jemandem, man sieht, dass sie mit jemandem sprechen, der aber nicht in dem Raum ist. Dass sie ihr Gesicht in eine bestimmte Richtung wenden und gerade am Sterben sind und dann in diese Richtung etwas sagen oder flüstern. Mein Onkel beispielsweise, rahmatullahi ta'ala alayh, als er Anfang der 2000er verstarb, sagte er selber kurz bevor er starb, da ist Ali ibn Abi Talib, da ist Amir al-Mu'minin, wer mich gerade zu Hajj führt. Es ist, als wollte er gerade beschreiben, wie Imam Ali alayhi salam ihn mit ihm quasi die Hajj vollführt und mit ihm den Tawaf gemacht hat. Er hat ihn beschrieben und ist daraufhin gestorben. Über viele weitere Gläubige wird sowas Ähnliches berichtet, dass kurz bevor sie sterben, dass sie mit jemandem sprechen, dass sie jemanden sehen, dass sie manchmal extrem erfreut sind und lachen oder manchmal auch extrem erzürnt und traurig sind. Ja, das heißt, es gibt hier diverse Beispiele, die immer wieder beobachtet werden können beim Muhtadhar, bei demjenigen, der kurz bevor er stirbt. Trifft natürlich nicht bei jedem ein, trifft natürlich nicht bei jedem zu, aber bei vielen oder viele Geschwister haben sicherlich auch diese Erfahrung soweit machen können. Das heißt, diese letzten Stufen, die Trunkenheit des Todes, Sakaratul Maut, Al-Ihtibar, ist quasi der erste Schritt, wenn man ins Jenseits gehen möchte. Es ist, dass man seinen ersten Fuß quasi ins Jenseits getan hat. Und in der nächsten Lektion werden wir inshallah über den Tod sprechen, wo die Seele dann komplett den Körper verlässt, weil in der Trunkenheit oder im Zustand der Trunkenheit des Todes ist die Seele noch zwischen Körper und Barzach. Aber sobald die Seele dann komplett entweicht, tritt der Tod ein. Und darüber werden wir inshallah in der nächsten Lektion sprechen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ali bayti at-tayyibin at-tahirin.
Kalimati.